Willkommen beim Generation Gesundheit Podcaton, dem Schnelldurchlauf durch die Gesundheitsbranche.
Wir haben auf dem Deutschen Krebskongress 4 Live-Podcasts geführt, die ihr nun jeden Mittwoch auf die Ohren bekommt.
Für euch am Mikrofon sind wieder Friederike
und Timo.
Timo, kannst du mich hören? Hallo?
Ja, klopf, klopf, ich bin da.
Ah, perfekt. Ja, servus. Ist das erste Mal, dass wir uns zum Podcast-Treffen treffen und das nicht in real machen, sondern virtuell.
Ja, wir treffen uns gar nicht. Wir hören uns zum ersten Mal übers Telefon. Und warum?
Ja, weil es eine scheiß Zeit gerade ist.
Ja, Quarantäne. Ja. Freiwillig zwar noch, es wird ja nur empfohlen, aber natürlich sind wir zu Hause und treffen uns nicht. Ja, spannende Zeit. Und das wird nicht der letzte sein, den wir telefonisch aufnehmen. Deswegen ist ein ganz guter...
Das glaube ich auch. Ja. Ich glaube, alle nächsten Interviews, also ich frage und du auch, wir fragen generell nur noch Interviews. Haben Sie Zeit für ein Telefoninterview? Also wir werden auf jeden Fall gerade nicht persönlich uns mit diesem Podcast irgendwie persönlich da
yes.
Zeit reinschieben.
Und ich hoffe, die Technik läuft auch gut und die Hörerinnen und Hörer erfreuen sich einer guten Qualität. Und wir versuchen das natürlich bestmöglich zu optimieren in den nächsten Folgen.
Ja, wie ist bei dir? Ich merke immer so, wir haben ja richtig viel Kontakt und ich hab so das Gefühl, dir fällt die Decke auch ein bisschen auf den Kopf, oder?
Nur ein bisschen. Ja klar, also Quarantänezeit ist nicht einfach, man stellt seinen kompletten Alltag um, man muss eine neue Struktur finden, sich nicht nur neu mit sich selbst beschäftigen, sondern auch die sozialen Kontakte anders pflegen, als man es vorher getan hat.
Ich hab gerade mit einem Fußball jongliert und ich habe 23 Mal den hochgehalten. Das ist mein neuer Rekord.
Okay, bei der nächsten Folge sind es dann 50.
Aber das ist auch Meckern auf hohem Niveau, dass wir jetzt mal zu Hause bleiben müssen. Wir sind ja zum Glück irgendwie eine Arbeitsleute, die zu Hause bleiben können, im Gegensatz zu Menschen, die zum Beispiel in der Pflege arbeiten, die das nicht können.
Ja, und Pflege ist nicht nur bei jetzt hochaktuell bei Corona ein systemrelevanter Beruf, der kein Homeoffice machen kann, sondern eben auch in der Krebsversorgung von Onkologie-Patientinnen und Patienten. Ne? Also darüber haben wir ja am Deutschen richtig. Krebskongress gesprochen. Über die Arbeit von Pflegekräften am Bett in der Onkologie.
Ja, man, ich finde es voll komisch, wir meckern hier so, oh, uns fällt die Decke auf den Kopf, 4 Wände und so, und Menschen, die in der Pflege arbeiten, müssen sich gerade echt den Arsch aufreißen, viel zu viele Stunden auf einmal schieben, weil einfach die Krankenhäuser explodieren.
Ja, also ich glaube, Stand heute muss man noch zurück oder noch nicht, aber ich glaube, nächste Woche spätestens geht's der Pflege auf jeden Fall in der Pflege ein bisschen hektischer zu. Und das aber, ohne den Pflegenotstand, den es ohnehin schon gibt. Und das finde ich so unglaublich. Also es gibt...
Ich meine, wir sind zu wenig drin, um das beurteilen zu können, aber wenn ich so Insta-Stories von so Menschen, die in der Pflege arbeiten, sehe, dann denke ich, bin ich schon nicht traurig darum, das nicht machen zu müssen.
Ja, und ich will auch nochmal betonen, es wird ja immer gesagt, Deutschland ist gut ausgerüstet, was die Versorgung angeht, weil wir genug Krankenhausbetten haben oder Intensivbetten, aber wenn für die Intensivbetten eben kein Personal vorhanden ist, dann ist das natürlich schlecht.
Ja, ich meine, über dieses Pflege am Limit, so haben wir ja das Panel genannt, was wir auf dem Deutschen Krebskongress geführt haben, haben wir ja genau auch über sowas gesprochen. Also wie drückt sich der Pflegenotstand aus und was wir vor allen Dingen beleuchtet haben, wie geht man emotional damit um, gerade wenn es jetzt zum Beispiel um Palliativbetreuung geht.
Ja, denkst du, in dem Fall ist Palliativbetreuung fast schon oder wird fast schon ähnlich sein wie die Betreuung von Patienten mit Covid-19, die einfach intensivpflichtig sind, beatmet werden müssen und dann, also in Italien sehen die Erfahrungsberichte ja genauso aus, dass dann dort triagiert wird und dann Leute, die bestimmte Kriterien nicht erfüllen, weil sie einfach auch kein hohes Überlebenschance mehr haben, dass die dann nicht mehr beatmet werden können. Und das stellt die Pflege, also alle Versorgungsberufe, aber insbesondere die Pflege ja vor allem vor eine große Herausforderung. Ist das vergleichbar?
Ja, voll. Weiß ich nicht, habe ich zu wenig Ahnung von. Vom Gefühl her würde ich sagen, wenn da ein alter Mensch liegt, der irgendwie nur noch am Gerät hängt und bald sterben wird, dann ist das ja Palliativbetreuung, oder?
Ja, genau. Also okay, ich will jetzt die Palliativbetreuung natürlich nicht mit der Betreuung von Covid-19-Patienten unbedingt in Relation setzen. Das kann man wahrscheinlich alles noch nicht vergleichen, aber.
Ja, und auch da gibt's ja auch verschiedene Stufen des Härtegrads, des Schlimmseins von Corona, ne? Also Also die einen, die kämpfen mit einer Erkältung und Fieber und die anderen müssen beatmet werden.
Genau. Nee, wir wollten ja ungefähr nur einen Einstieg finden in die Folge, weil das Thema ja durchaus irgendwie Parallelen aufweist. Also Corona, Covid-19 und Pflege am Limit, das Panel, das wir vor 3 oder 4 Wochen aufgenommen haben, das Interview. Und ja, wir haben vor allem über psychische Belastung gesprochen. Das hat mich, glaube ich, am meisten betroffen gemacht auch.
Wir haben mit 3 Menschen gesprochen, die alle in der Pflege arbeiten, und sowohl ein Mensch, der sehr jung ist und in der Pflege arbeitet, als auch eine, die seit 1977 in der Pflege arbeitet. Von daher haben wir Menschen interviewt, die aus guten Erfahrungen schöpfen können.
Ja. Das Gespräch können wir uns jetzt direkt anhören, oder willst du noch was vorausschießen?
Nö, ich würde sagen, wir hören es jetzt an und dann reden wir danach darüber.
Alles klar.
Dann ab ins Interview.
Let's go. Ab
ins Interview, let's go.
Nachgefragt.
So, dann geht es jetzt weiter mit unserem letzten Panel zum Thema Pflege am Limit. Da haben wir uns 3 Menschen eingeladen. Und zwar als erstes die Frau Kerstin Paradies. Sie ist Teil der Arbeitsgruppe Konferenz onkologischer Kranken- und Kinderkrankenpflege in der Deutschen Krebsgesellschaft. Und dann auf meiner linken Seite auch der Andreas Cox. Der ist arbeitet für den Stab Pflegedirektion am Universitätsklinikum Bonn. Und der Janusz Schmidtke, der ist onkologisch Pflegender aus Gütersloh. Und auch hier möchte ich einmal mit einem kleinen Fall starten. Und zwar bei YouTube bekommt man ja immer so Videos angezeigt, die einen interessieren können. Da kann man dann sehr lange drauf verweilen auf YouTube. Da kam bei mir in der rechten Spalte ein Video angezeigt namens Meine Krebsgeschichte, Teil 22, Ich bin nicht mehr da. Und ich habe dieses Video angeklickt und es hat irgendwie keine 30 Sekunden gedauert und irgendwie mir liefen die Tränen runter und ich habe es auch nicht geschafft, das Video zu Ende zu schauen. Und da geht es um ein junges Mädchen, das ihre Geschichte mit der Diagnose Gebärmutterhalskrebs beschreibt, und das Video ist kurz vor ihrem Tod entstanden. Und wenn ich wegen so einem Video schon so emotional reagiere, habe ich mich einfach nur gefragt, wie das Pflegekräfte aushalten. Und jetzt wäre mal meine Frage an dich, Janusz: Wie gehst du mit so einem psychischen Druck, emotionalen Sachen um?
Also erstmal muss man, glaube ich, sagen, dass wir in der Pflege gar nicht manchmal so viel jetzt aus dem Umfeld mitkriegen. Ich glaube, auf diesem Podcast, im Internet und so, die erzählen ja dann doch immer sehr, sehr viel noch von zu Hause, von der Familie und so. Und da kann man sich im Krankenhaus ja doch so weit vorwagen, wie man es ja für sich selbst zulassen kann. Man kann so weit nachfragen, wie man gerne möchte. Aber wenn man merkt, okay, jetzt ist es erstmal zu viel für mich, dann kann man aus der Situation erstmal ganz gut wieder rausgehen. Dann hat man ja noch wieder 20, 30 andere Patienten, die einen dann auch wieder beschäftigen. Von daher kommt man, glaube ich, gar nicht so intensiv mit der einzelnen Fallgeschichte in Berührung, wenn man das nicht möchte. Klar, wenn man will, kann man sich da wirklich sehr intensiv auch reindenken. Aber also ich für mich bin da wirklich so, dass ich da manchmal sage, okay, nee, jetzt ist erstmal Schluss, jetzt ziehe ich mich ein bisschen zurück, um eben nicht zu emotional zu werden.
Also ich komme aus dem gynäkologisch-onkologischen Bereich und da betreuen sie wirklich Patientinnen über 1,5 Jahre. Und da erfährt man natürlich ganz, ganz, ganz viel über die Patienten und auch deren Angehörige. Was Janusz und ich wir vorhin schon mal besprochen haben, das wurde auch gestern in einer Sitzung ganz klar. Oft werden ja junge Menschen oder auch ältere Menschen gefragt, was machst du so beruflich? Ja, ich bin Krankenschwester, ich arbeite in der Onkologie. Oh Gott, wie hältst du das überhaupt aus? Und da sind wir uns, glaube ich, einig, ob jung, ob alt. Es ist ein super toller Beruf, der nicht nur damit verbunden ist, dass man Leid und Schmerzen ertragen muss, sondern man wächst auch in diesen Beruf hinein. Und Patienten, die kommen tagtäglich zur Chemotherapie oder zur Behandlung, da fragt man sich oft, warum kommen die eigentlich jeden Tag? Natürlich geht es bei denen um Leben und Tod. Aber für uns in der Pflege heißt das auch, das ist so ein dankbarer Job, der unwahrscheinlich viel Spaß macht. Und ich habe heute Morgen in einer Veranstaltung mal gefragt, wer könnte sich vorstellen, in einem sogenannten Zweitleben, was wir nie bekommen werden, nochmal den Beruf der Krankenschwester oder der MFA auszuwählen. Und von 100% haben sich bestimmt 75 gemeldet mit Hand hoch und haben gesagt, sie würden wieder in diesen Job gehen. Das ist ein toller Beruf. Die anderen 15-20% würden es auch machen, aber weil die Rahmenbedingungen sich so geändert haben. Und deswegen, wir haben uns vorher unterhalten, Pflege am Limit, Fragezeichen, das ist ja provokant. Ja? Also da werden wir sicherlich noch drauf zu sprechen kommen.
Zu diesem Berufs Bild oder zu dieser Frage möchte ich auch gleich was sagen. Vielleicht beziehen wir da dich ein, Andreas. Du bist am Universitätsklinikum Bonn tätig.
Richtig.
Ist das richtig? Und ihr professionalisiert die Pflege, so wie ich das sehe ja auch. Also die Akademisierung spielt einen großen Aspekt. Vielleicht ist das ja ein Aspekt, warum junge Leute wieder in die Pflege kommen wollen würden in den nächsten Jahren. Siehst du da schon Verbesserungen am Uniklinikum?
Also ob das der Grund ist, dass die Menschen in den Beruf zurückkommen, recht zurückhaltend, sagen wir mal. Also was die Menschen brauchen, ist, sie brauchen die Qualifikation, um die Antworten darauf das zu finden, was die Praxis an ihnen herausfordert. Die Akademisierung kann Pflegenden helfen, das zu verbalisieren und zu quantifizieren und zum Ausdruck zu bringen, wo die Lücken liegen, wo das Limit drin liegt. Man muss ja die Worte dafür finden, um es beschreiben zu können. Nur ein Gefühl macht meistens keine Veränderung, sondern man muss es quantifizieren können, beschreiben können, Lösungen suchen können. Und dazu kann die Akademisierung helfen, auf jeden Fall.
Zum Thema strukturelle Verbesserungen bei dem Thema Pflege am Limit. Ich würde gerne eine Frage stellen, was jetzt die Emotionalität angeht. Gibt es irgendwelche strukturellen Verbesserungen, damit Pflegekräfte besser mit psychischem Druck umgehen können?
Also ich halte es einfach für eine grundlegende Voraussetzung, sich damit zu beschäftigen. Was man vielleicht mal sagen sollte, der Pflegeberuf ist einer, der intensiv mit Gefühlen zu tun hat. Das können Gefühle der Trauer und des Verlustes sein, das können aber auch Gefühle des Glücks und der Hoffnung sein. Also Gefühlsarbeit ist etwas, was Pflegende schaffen müssen. Und sie müssen, und das ist ja das Interessante, sie müssen Interaktionsarbeit machen. Und diese Interaktionsarbeit ist eine Arbeitsbeziehung, die man mit dem Gegenüber eintritt. Dazu muss man gucken, dass man miteinander kommuniziert. Und das muss man trainieren. Wir bieten bei uns am Universitätsklinikum Bonn, wir haben zum Beispiel in so einem kleinen Unterprojekt mal mit dem BMBF Forschungsmitteln versucht, ein Entlastungskonzept zu entwickeln, wo wir Interaktionsarbeit empathiebasiert versucht haben einzuüben. Das ist ein kleiner Baustein. Also wenn wir wirklich über das Thema Limit und Belastung in der Pflege sprechen, natürlich müssen wir über personale Ressourcen sprechen. Natürlich müssen wir über Qualifikationen sprechen. Wir müssen aber auch über das personale Rüstzeug sprechen, der Kolleginnen und Kollegen, die dort unterwegs sind.
Frau Paradies, wie sehen das? Gibt es schon irgendwelche Tools oder irgendwelche Möglichkeiten, dass man mit psychischem Druck umgeht? Arbeitsgruppen, weiß ich nicht.
Na, also was wir von der KOK, Konferenz Onkologischer Kranken- und Kinderkrankenpflege versuchen, sind Fort- und Weiterbildung. Sie müssen sich vorstellen, eine junge medizinische Fachangestellte lernt beim Ohrenarzt, beim Augenarzt, macht dort eine dreijährige Ausbildung, dann wird sie nicht übernommen, geht raus in die Welt und bewirbt sich in der hämatologisch-onkologischen Praxis. Da wird sie so reingeschubst. Diese jungen Menschen, die sind gewillt, tolle Arbeit zu leisten, das tun sie auch zum größten Teil, aber ihnen fehlt manchmal so das Rüstzeug, Kommunikation, Selbstumsorgung, Achtsamkeit, und da sind wir wirklich dabei, Fortbildung zu kreieren, damit wir diesen Menschen, diesen jungen Menschen, den mittleren Menschen, aber auch den älteren Menschen Instrumente mit an die Hand geben, um den Tag gut zu überstehen und wirklich abends rausgehen und sagen, es war ein toller Tag und ich freue mich auf den nächsten Tag.
Ich kann das vielleicht nochmal unterstreichen. Wir haben Interviews mit Kollegen geführt und da hat eine Kollegin aus dem Kreis, jetzt nicht aus der Onkologie, gesagt, viel zu tun haben ist nicht schlimm, das haben wir jeden Tag. Aber abends nach Hause zu gehen und zu merken, ich konnte meinem eigenen Anspruch an die Arbeit nicht gerecht zu werden, das ist das, was Pflegende ausbrennen lässt. Bei mir sind ein paar Kollegen mit von der Klinik, die habe ich vorhin mal gefragt, was stört euch denn in der Arbeit, was ist das Problem? Zu viele Menschen in zu wenig Zeit mit zu geringer Qualifikation. Das war das, was sie mir mitgegeben haben.
Ganz schön viele Punkte, die man jetzt angehen muss. Ist denn der Weg zur Professionalisierung, also das ist ja quasi, das Fortbildungskonzept wird ein Stück vorgezogen für junge Leute in die Ausbildung, nämlich ins Studium oder eben weiter nach vorne. Ist das was, was dazu beiträgt, diese Psyche vielleicht auch zu stärken?
Also sie bietet erstmal ein Rüstzeug, anders mit Anforderungen umzugehen, würde ich mal sagen. Also sie bietet eine andere Reflexionsmöglichkeit und vielleicht auch die Möglichkeit, andere Lösungsstrategien zu suchen. Also insofern siehst du mit mir schon jemanden hier, der ein flammendes Plädoyer für die hochschulische Qualifikation in der Pflege hält. Das ist internationaler Standard. Das müssen wir uns bewusst sein. Wenn Kollegen und Kollegen aus dem Ausland zu uns kommen, die fragen mich immer, ja, aber wie ist das denn bei euch? Das geht doch so gar nicht. Bei uns sind 80% akademisiert. Warum ist das bei euch so anders? Also wir haben da aufzuholen. Wir haben das mal national für die Universitätskliniken versucht zu quantifizieren. Der derzeitige Stand der hochschulischen Qualifikation bewegt sich zwischen 1-2%. Dessen müssen wir uns bewusst sein in der Pflege.
Janus, du hast mir gerade erzählt, dass du schon Bachelor in Pflegewissenschaften gemacht hast und im Gegensatz zu vielen anderen Pflegekräften, die das tun, weiterhin am Bett und an der Patientin arbeiten möchtest. Hilft dir dein Studium oder sagst du, ich habe eigentlich nur nettes mehr Know-how gelernt, aber ich kann es am Bett jetzt gar nicht anwenden?
Also um auf die Emotionalität einzugehen, ich glaube, da ist es egal, ob ich studiere, ob ich die Ausbildung mache, das muss man ein bisschen von Haus aus mitbringen, da muss man ein bisschen auf sich selber achten. Also um mal aus der Praxis zu erzählen, wir bei uns haben Supervisionen, können wir jederzeit annehmen. Es gibt auch die Seelsorge, aber das muss halt von uns aus kommen. Also es wird jetzt keiner auf uns zukommen und sagen, wollt ihr das, sondern es kommt immer der eigene Antrieb. Das Studium am Bett, wo mir das was bringt, ist auf alle Fälle in der Argumentation mit anderen Berufsgruppen, insbesondere zum Beispiel den Ärzten. Wenn wir dann mal, also die Pflege kann ganz viel, wir haben ganz viel Wissen und das müssen wir irgendwie in die Praxis rüberbringen. Und da lernt man im Studium doch ein bisschen anders zu argumentieren. Wenn man zum Beispiel die ganzen Leitlinien, die S3-Leitlinien der Mediziner, wenn man da plötzlich mal zum Arzt hingeht und sagt, ich habe das da in der S3-Leitlinie, da steht drin, mach doch mal bei einer Mundschleimhautentzündung dieses Medikament, das ist viel besser, dann fällt dem Arzt schon mal kurz die Kinnlade runter, wenn ich als Pflegender ankomme und sowas erzähle. Ja, also ich glaube, da bringt die Akademisierung ganz viel, dass wir unseren Berufsstand einfach ein bisschen vorwärts bringen können und selber unser Berufsfeld auch ein bisschen so strukturieren können, wie wir es gerne hätten, damit wir damit unsere Arbeit für uns auch wieder mehr Spaß macht und wir nicht eben überbelastet sind. Und ich sage mal so ein bisschen, das Mädchen für alles in der Aufstation, sondern uns darauf konzentrieren, was wir können und das auch in die Praxis umgesetzt kriegen.
Ich will einmal kurz reingrätschen. Ist es immer noch so, dass es dieses Zweiklassending gibt, Ärzte, weiße Kittel und heilig und blöde Pflegekräfte? Erlebst du das?
Nein, so krass auf keinen Fall. Es gibt bestimmt zwischendurch mal so Reibungen an der anderen Ecke oder Kante, wo man so ein bisschen sagt, das muss nicht so sein, aber man kann, ich finde gerade in der Onkologie sind wir ziemlich gut aufgestellt, weil es wichtig ist, dass wir zusammen mit den Ärzten arbeiten, weil wir ein interdisziplinäres Team sind und weil wir uns über den Patienten austauschen müssen, weil zum Beispiel die Pflege manchmal, wenn es so um emotionale Sachen geht, viel mehr weiß als jetzt der Arzt, weil wir eben näher am Patienten dran sind, wohingegen dann der Arzt im Therapiefortschritt uns ganz andere Sachen erzählen muss und er zum Beispiel weiß jetzt, welche Diagnose wurde gerade gestellt und da müssen wir auch im Austausch sein. Von daher ist es gerade in der Onkologie wichtig, dass wir da zusammenarbeiten und das funktioniert meistens ganz gut.
Ich bringe dir vielleicht mal bei. Also ich glaube, es ist kein Schwarz und kein Weiß, sondern es ist ein gegebener Reibungsverlust, weil man unterschiedlich mit unterschiedlicher Brille auf denselben Gegenstand schaut. Und das führt auf jeden Fall zu Reibungsverlusten. Was ich in der Uni gelernt habe, ist immer, vor der Interdisziplinarität kommt die Disziplinarität. Und das sieht man sehr, sehr gut, finde ich, an den aufstrebenden hochschulischen Qualifikationen in der Pflege. Weil die Argumentationsebene wird plötzlich eine ganz andere. Im anderen Bereich habe ich jetzt gesehen, also haben sich die Kolleginnen und Kollegen auf den Weg gemacht, wie hier bei so einem Kongress, selber mal einen Vortrag zu halten, selber ein kleines Forschungsprojekt einzureichen, selber mal eine Entwicklung anzustoßen und plötzlich ist man auf einer ganz anderen Diskussionsebene unterwegs. Und das sind, glaube ich, die Entwicklungen, die wir zukünftig auch mehr hoffentlich sehen werden.
Gibt es Fragen aus dem Publikum zum Thema Pflege?
Woran liegt es denn, dass die Lücke zwischen anderen Ländern und Deutschland so groß ist? Sind das rechtliche Fragestellungen, dass bei uns die Themen Substitution und solche Dinge noch nicht geklärt sind? Oder gibt es da andere Gründe?
Also ich sehe es historisch gewachsen. Der Pflegeberuf in Deutschland ist aus einer karitativen Entwicklung gekommen. International hat er sich direkt professionell aufgestellt. Insofern, daran knüpfen sich natürlich rechtliche Fragestellungen, die jetzt alle aufkommen. Delegation, Substitution ist eine Fragestellung. Die müssen jetzt alle haarklein geklärt werden, diese Schritte. Ja.
Weitere Fragen oder Anmerkungen, Feedback, Erfahrungswerte aus der Pflege?
Ich hätte auf jeden Fall noch Fragen. Ich möchte noch mal einmal Sie fragen, und zwar ganz kurz, wann haben Sie Ihre Pflegeausbildung gemacht?
1977.
Wow, ganz schön lange her. Das heißt, Sie haben von 1977
bis 1980 habe ich die Ausbildung gemacht. Mit wenigen Unterbrechungen war ich aber immer in der onkologischen Pflege.
Und bis wann waren Sie dann in Pflege?
Vor anderthalb Jahren habe ich aufgehört.
Okay, alles klar. Also eine ganz lange Zeit. So, das heißt, Sie haben als junge Pflegekraft gestartet und sind bis vor kurzem, dann sind Sie ausgetreten. Ausgetreten, wie klingt das? Ja. Naja, und auf jeden Fall, haben Sie da eine Entwicklung gesehen, wie Ärzte und Pflegekräfte miteinander arbeiten?
Auf jeden Fall. Es gibt schwarze Schafe auf der Seite, schwarze Schafe auf der Seite. Aber ich denke mal, Ärzte und Pflegekräfte, medizinische Fachangestellte versuchen schon auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren. Aber es ist ganz normal, wie im normalen Leben auch. Wir in der Pflege müssen mutiger werden. Wir müssen uns mehr trauen. Wir müssen unsere Position auch stärken, die wir haben. Wir haben unwahrscheinlich viele Stärken, aber wir nehmen uns immer sehr zurück. Und das ist aber auch gesellschaftlich bedingt, weil wir es ja viele, viele Jahre, Jahrzehnte gar nicht so gewohnt waren. Was ich aber noch mal sagen, das möchte ich bitte noch einmal sagen, jung und alt, Pflege. Ich möchte das hier noch mal sagen, wenn wir jetzt nur junge Menschen haben mit einer akademischen Ausbildung, fände ich es toll. Aber es gibt ganz viele Kollegen, zu denen ich auch gehöre, die ja ganz, ganz viele Erfahrungen mitbringen. Und ich glaube, das habe ich mit dem Janus vorhin auch noch mal kommuniziert, wir brauchen uns beide, die Älteren, die Jüngeren, das muss ein Zusammenspiel sein, um die große Anzahl von Patienten überhaupt in die nächsten Jahren bewältigen zu können. Und ich glaube, wir lernen auch voneinander und nicht, dass wir uns gegenseitig hier einen Grabenkampf aufmachen. Das wäre nicht gut.
Janus, hat die Pflege genug Respekt oder fehlt es noch?
In der Gesellschaft jetzt genug Respekt? Respekt, ja. Das ist das falsche Wort, aber vielleicht. Ich kann das Beispiel noch vielleicht ganz kurz nochmal schnell erzählen. Wenn man in den USA einreist, wird man ja gefragt, was machen Sie beruflich? Warum kommen Sie hier hin? Habe ich erzählt, ja, ich bin Krankenpfleger. Und der Officer sagte dann, oh, das ist ja ein richtig toller Beruf, ne? Da machen Sie richtig tolle Sachen, verdienen viel Geld. Da musste ich ihn nur anlächeln, sagen, dass das hier nicht so ist. Wenn ich das in Deutschland erzähle, ich bin Krankenpfleger, arbeite mit Krebspatienten zusammen, dann kommt immer ein sehr mitleidiges, oh, das ist aber hart. Und das ist eher so diese Reaktion. Das finde ich jetzt nicht Respektlosigkeit, aber eine falsche Wahrnehmung von unserem Beruf, weil es ist kein bemitleidenswerter Beruf, sondern es ist ein toller Beruf, der viel Spaß machen kann. Und das ist eher so das Wichtige, was ich dazu sagen würde.
Vielleicht ein letztes Abschlussstatement von Ihnen allen drei. Warum ist es so schön, in der Pflege zu arbeiten?
Für mich, wie gesagt, ich habe viele Jahre mit Patienten gearbeitet, die haben mir unwahrscheinlich viel gegeben. Ich habe ganz viel für meine Persönlichkeit gewinnen können durch die Erfahrung mit Patienten. Und ich sage immer das Beispiel, wenn ich mit dem Auto auf der Autobahn unterwegs bin und stehe im Stau, sage ich ja, schön shit, dass ich im Stau stehe. Aber wie viele unserer Patienten würde etwas geben, nochmal im Stau zu stehen, die Rapsfelder zu sehen? Das hat auch was mit Entwicklung zu tun, persönliche Entwicklung. Und ich möchte es nicht missen, weil gerade unsere onkologischen Patienten, da ich nur onkologisch fast gearbeitet habe, sind ganz, ganz tolle Persönlichkeiten, tolle Menschen. Und dafür ist es wert, dass man jeden Tag seinen Job macht.
Also für mich ist das relativ einfach. Ich kann mir fast keinen sinnerfüllteren Beruf vorstellen als wie den Pflegeberuf. Er tangiert ja ein Urphänomen des menschlichen Zusammenseins. Also er ist sinnerfüllt, er ist verantwortungsvoll, er ist kreativ, er spart Geld, er wirtschaftet Geld. Also mir fallen ganz viele Wörter ein, die ich mit dem Beruf Pflege assoziieren möchte.
Ich könnte es ganz kurz fassen und sagen, weil es Spaß macht. Und ein bisschen geht das auch dahin, weil unsere Patienten, finde ich, wirklich einem auch sehr viel zurückgeben. Wir haben sehr dankbare Patienten und das gibt einem so viel zurück, dass dann manchmal auch so die harten Zeiten, die man in der Pflege durchstehen muss, auch das Ganze wert sind.
Das ist auch ein super Abschluss, finde ich.
Okay, wie fandest du es?
Ich fand es echt. Also ich habe es vor dem Interview schon gesagt, bedrückend, aber mich hat es positiv gestimmt, dass alle drei gerne im Beruf arbeiten und so ein positives Mindset haben und so nach vorne gucken.
Ja, und alle haben auch gesagt, sie würden wieder in der Pflege arbeiten, weil der Beruf an sich wohl total schön ist, nur halt die Voraussetzungen wie Bezahlung und Wertschätzung, wo Wertschätzung war gar nicht so ein Faktor, eher Bezahlung, ist halt mega scheiße.
Ja, man muss dazu sagen, dass nicht mehr alle drei Personen natürlich in der Pflege arbeiten. Von daher bildet es jetzt natürlich auch nicht hundertprozentig den Alltag ab, aber sie haben alle drei recht damit, dass die Bedingungen nicht die optimalsten sind und diesen unglaublichen Druck, den hat man vor Corona schon gespürt von allen Seiten und der war so immens groß und trotzdem hat sich nichts geändert und jetzt ist genau die Zeit, dass man die Forderung stellen kann nach, hey, der systemkritische, systemrelevante Beruf Pflege muss besser gestellt werden.
Weißt du, was ich, als ich darüber nachgedacht habe, was möchte ich in diese Podcast-Folge mit hineingeben, was möchte ich mit dir bereden, ist mir ein Gedankengang gekommen. Und zwar, ich habe mir überlegt, okay, Pflege muss besser bezahlt werden. Ja, das kann man immer so schön fordern. Woher kommt denn das Geld? Jetzt mal angenommen, die Bundesregierung hat für sowas kein Geld, keine Ahnung, angenommen. So, wie kann das dann finanziert werden? Krankenhäuser tun sich irgendwie auch schwer, da besser zu bezahlen. Was hältst du von der Idee, wenn man das einfach bei der Lohnrechnung von allen Menschen irgendwie ein bisschen mitdenkt? Also wie ein Krankenkassenbeitrag, halt auch ein Pflegebeitrag.
Na gut, das gibt's ja schon. Also ich meine, es gibt ja die Pflegeversicherung, die ja.
Genau, und wenn man die noch, genau, und wenn man die noch zusätzlich erhöht, dass es das schon gibt, ja, aber dass man jetzt nochmal punktuell da nachbessert, damit.
Ja, klar, also es gibt immer zwei Stellschrauben, ne? Die eine Seite ist die Einnahmeseite und die andere die Ausgabenseite und die gesetzliche Krankenversicherung die Pflegeversicherung muss sich jetzt Gedanken darüber machen oder die Gesellschaft muss sich Gedanken darüber machen, wofür sie Geld ausgeben will und wo man einspart und wo man mehr Geld ausgibt. Und die Antwort ist ja eindeutig, dass man mehr bei der Pflege ausgeben möchte. Auch merkt man ja aktuell in der Gesellschaft.
Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass es so eine Grenze gibt, so sagen wir mal ab 35.000 Euro brutto müssen Menschen irgendwie nochmal 3% ihres Gehalts abgeben oder 1% oder keine Ahnung wie viel. Und dann staffelt sich das halt auch. Je mehr man verdient, desto mehr muss man abgeben.
Willst du das über eine Steuer machen oder über eine Prämie? Also über eine, alle Menschen zahlen oder ist es eine Leistung der Kranken- oder Pflegeversicherung gesetzlicher Art?
Nee, ich dachte eher so über die Steuer.
Okay. Ja. Also wir werden sehen, wie es dann im Endeffekt umgesetzt werden soll. Ich glaube.
Aber was hältst du denn davon?
Ja, ich denke, dass es muss keine neue Steuer geben, weil es gibt ja schon die gesetzliche Kranken- und die gesetzliche Pflegeversicherung und dort werden ja regelmäßig die nicht die Steuersätze, aber die Beitragssätze erhöht. Und ich denke, es ist unausweichlich, dass diese Beitragssätze auch erhöht werden. Aber das Thema ist halt viel, viel schichtiger, ne? Also die Wirtschaft kollabiert gerade unter Corona und es werden einfach nicht mehr genug Leute auch da sein, die solche Beitragssätze bezahlen können. Die Löhne, die sinken ja nach der Krise jetzt oder in der Krise. Die Arbeitslosenquote steigt.
Ja, ich rede ja auch nicht von den Menschen, denen es irgendwie gerade schlecht geht, denen sowieso schon am Existenzminimum liegen, die gerade irgendwie ihre Existenz in Gefahr sind, weil sie freischaffende KünstlerInnen sind, sondern ich rede von denen, die es sich leisten können.
Ja, ja, also sowas wie Reichensteuer.
Ja, genau, genau. Einfach mal solidarische Reichensteuer, genau.
Solidarische Reichensteuer.
Ja.
Darüber denken
das wir gute noch mal solidarische genau. Reichensteuergesetz.
Weil so solidarisch ist das dann nicht mehr, wenn nur die Reichen zahlen, aber
ich finde das so sehr solidarisch.
So als armer Student bin ich natürlich voll auf deiner Seite.
Ja, ja, sorry, jetzt als armer Student, aber du wirst nicht der arme Student bleiben und du und ich werden die sein, die mit dazu gehören.
Zu und den ich kann Reichen.
Nein, nicht zu den Reichen, aber zu denen, die in so eine Grenze fallen, wo man sowas zahlen müsste.
Ich bin voll bei dir. Also das ist eine, das ist unausweichlich. Alternativlos.
Naja, also wir sind pro Pflege, wir sind dafür, dass sie mehr Anerkennung, Anerkennung auch im Sinne von Bezahlung kriegen sollte. Leider können wir nichts verändern gerade.
Friederike, darf ich noch einen anderen Aspekt mit reinbringen, weil ich habe gestern mit meiner Mama telefoniert und die ist ja total antifinanzgetrieben. Mir fehlt das Wort, aber der habe ich gesagt, ja, in Zukunft wird so sein, die Pflege wird mehr Geld bekommen oder alle Berufe, die systemrelevant sind, werden mehr Geld bekommen. Und meine Mutter ist sehr genügsam und hat auch gesagt, sie bräuchte gar nicht mehr Geld. Also für sie sind die Rahmenbedingungen, grundsätzlich die Rahmenbedingungen, ohne auf das Geld zu schauen, einfach die wichtigeren. Also, dass der Beruf in anderen Belangen attraktiv ist. Also Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das Schichtsystem. Die Bedingungen in Krankenhäusern, der Umgang mit Personal, die Reputation in der Gesellschaft, also die Kompetenzen, die man als Pflegekraft gegenüber anderen Versorgungsberufen wie der Medizin auch hat. Das wollte ich nur nicht unter den Tisch fallen lassen, weil es geht ja nicht immer nur um Geld.
Ja, verstehe ich. Ich setze aber trotzdem darauf, dass Pflege zu wenig verdient. Aber du hast recht, das ist nicht alles so 18 Stunden Jobs auf einmal, also so 18 Stunden am Stück arbeiten oder was, ist halt auch einfach, geht nicht.
Ja. Mit diesen Worten geht nicht. Vielleicht geht's ja in ein paar Monaten, entlassen wir euch aber, glaube ich, aus dieser Podcast-Folge, oder?
Mhm.
Und blicken bisschen besorgt auf die nächsten Tage. Es liegt so eine komische Stimmung in der Luft, wenn man rausgeht, wir dürfen ja noch rausgehen heute, auch wenn wir nicht sollen.
Ja.
Und schauen einfach mal, was die nächsten Tage bringt. Wir bringen vielleicht ein Corona-Special raus.
Ja, voll. Ey, ich find's so komisch. Ich finde, wir leben gerade in so einer ganz, ganz komischen Zeit, die ich nicht so. Ich fühle mich wie in so einem Science-Fiction-Film, den ich mit 12 geschaut habe.
Ja. Ich auch. Und das fühlt sich komisch an, das zu sagen. War so fühlt sich
voll
an.
Na gut, Leute, bleibt alle zu Hause. Ihr wisst es alle so, wir müssen alle zu Hause bleiben, damit die Ansteckungsgefahr niedrig gehalten wird.
Yes.
Genau, bleibt in the curve. You know. Und dann würde ich sagen, hören wir uns irgendwie nächste Woche oder so wieder.
Yes. Dann bis nächste Woche und bleibt gesund.
Bis denn. Bleibt gesund, genau. Ciao, ciao.
Tschüss.